Diese Folge des Fliegermagazins Safety Talks wird präsentiert von FLAM, dem praktischen Kollisionswarnsystem. Jetzt im Fliegermagazin-Podcast Safety Talk, ein Crash in den Alpen und seine Folgen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fliegermagazins Safety Talks, dem Podcast, in dem Pilotinnen und Piloten von besonderen Vorkommnissen im Rahmen ihrer Fliegerei berichten. Auch heute wollen wir wieder erfahren, was passiert ist, warum es passiert ist und was wir alle daraus lernen können. Ich bin Martin Schenkemeier und in der heutigen Folge spreche ich mit Johannes. Er hat 2021 an einer Gebirgsflugeinweisung teilgenommen und musste als Passagier miterleben, wie das Flugzeug, in dem er saß, bei dem missglückten Versuch, einen Pass zu überfliegen, verunfallte. Aus verschiedenen Gründen kann er in dieser Folge nicht im Detail über den Unfall sprechen. Den offiziellen Untersuchungsbericht zu dem Vorfall findet ihr aber in den Shownotes. Wenn auch dir etwas beim Fliegen widerfahren ist, über das du gerne mit uns sprechen möchtest, dann schreib uns eine E-Mail an redaktion@fliegermagazin.de. Wir freuen uns auf deine Nachricht und würden uns noch mehr freuen, dich bald in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Du willst nicht nur fliegen, sondern auch sicher ankommen? Dann brauchst du das neue PowerFLAM Flex. Das System vereint modernste Kollisionswarnung mit smarter Technologie, egal ob im Segler, Motorflieger oder ultraleicht. Mit Wi-Fi und Bluetooth ist Flex kinderleicht zu bedienen und sofort einsatzbereit. Es verbindet sich nahtlos mit deiner Navigations-App und zeigt dir den Verkehr direkt auf deinem Display an. Reagieren, bevor es zu spät ist. Das ist das neue PowerFLAM Flex. Mehr Infos findest du unter www.flam.com. www.flam.com. Doch jetzt möchte ich zunächst meinen heutigen Gast willkommen heißen. Hallo Johannes, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Martin. Erstmal vielen Dank, dass ich hier mitmachen darf. Ich habe vom Safety Talk durch Zufall erfahren. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt und ich finde es eine super tolle Sache. Und ich hoffe, dass ich was dazu beitragen kann. Bin mal gespannt, was jetzt dabei rauskommt.
Doch, da bin ich sicher. Johannes, du wirst uns gleich über einen dramatischen Vorfall und dessen weitreichende Folgen berichten. Doch bevor wir dazu kommen, erzähl uns ein wenig von dir. Wie bist du zum Fliegen gekommen und was bist du bislang so geflogen?
Ja, also schön, dass du mich vorgestellt hast und zwar mit meinem Vornamen. Ich finde es auch gut, dass wir das hier wenigstens so ein bisschen persönlich machen. Ich habe ein paar ältere Folgen angehört und da waren fast alle deine Interviewpartner komplett anonym. Und haben die sich da entweder ganz anonym vorgestellt oder mit Vor- und Nachnamen. Ich möchte hier einen Mittelweg gehen und meinen Nachnamen nicht öffentlich machen. Ich habe gute Gründe dafür zu dienen. Kommen wir vielleicht nachher noch. Okay, so, ja. Und wie bin ich jetzt Pilot geworden? Als ich 14 war, da ist in einer etwas größeren Nachbarstadt so ein Verkehrslandeplatz neu eröffnet worden, und zwar auf der grünen Wiese. Ja, jetzt hatte ich auf dem Schulhof zwei Schulkameraden aufgestachelt und habe dann gesagt, naja, wir schwänzen einfach die Schule, hauen mit unseren Drahteseln ab zu diesem Flugplatz und machen da einen Rundflug. Und als wir da endlich ankamen, war da überhaupt nichts los. Ich habe ja gedacht, wir kommen da zu so einem Flugplatz und da ist jetzt dauernd starten und landen Flugzeuge, aber war gar nicht so. Ein lumpiges Flugzeug stand da einsam rum. Ich erinnere mich noch genau, das war eine rote Cessna. Ich kannte die damals noch nicht. Heute weiß ich, das kann nur eine 172 gewesen sein. Es war totenstill und du konntest die Grillen im Gras zirpen hören. Und dann kam da zufällig jemand vorbei, der sah uns und dachte wohl so bei sich, was machen denn die drei Kinder da, drei Käsehochs hier auf dem Flugplatz? Und dann kam der also so zu uns und fragte, was wir hier wollten. Und ich habe dann gesagt, naja, wir würden gern so einen Rundflug machen. Und der Typ sah mich dann verdutzt an und wollte halt wissen, wo kommt denn ihr überhaupt her? Und dann habe ich gesagt, naja, wir kommen da und da her. Und er sagt, was, so weit seid ihr gefahren, um zu fliegen? Naja, also unsere Finanzplanung, eigentlich hatten wir gar keine, hielt dem Vorhaben natürlich nicht stand, aber dieser Mensch wollte uns wahrscheinlich, er war so amüsiert von uns, der wollte uns wahrscheinlich auch nicht jetzt wieder wegschicken, hat er dem irgendwie leid getan. Und dann hat er gesagt, ja, wie viel Geld habt ihr denn so? Und dann haben wir 40 bis 45 Mark und ein paar Pfennig zusammenbekommen. Das war für uns furchtbar viel Geld damals. Aber das reichte nicht. Und unser Mann sagte dann, also wartet mal, bleibt mal hier, ich bin gleich wieder zurück. Und er verschwand dann im Towergebäude, kam wieder raus, hat einen Schlüssel in der Hand und so ein bisschen Krimskrams unterm Arm. Dann sagte die so, okay, dann kommt mal mit, wir fliegen jetzt. Ich war komplett aus dem Häuschen, es ging los. Und der anschließende Rundflug, ich denke, heute kann nicht mehr als eine größere Platzrunde gewesen sein, war für mich derart prägend, dass mir da klar war, schon während des Fluges und hinterher erst recht, wenn ich mal groß bin, ich werde Pilot. Ja,
sehr gut.
Ja, und 2 Jahre später habe ich dann mein erstes ferngesteuertes Modellflugzeug gebastelt. Eigentlich hätte ich auch Segel fliegen lernen können mit 16. Das war aber nicht möglich. Mein Vater war da strikt dagegen und so blieb mir nur der Modellflug. Und erst viele Jahre später, 88 glaube ich, bin ich dann zur Fliegerei zurück, habe im Zillertal einen Gleitschirmschein gemacht. Das war nicht das Richtige. 1990 Motorsegler, 2092 PPLA obendrauf gesattelt. Die Stempeltusche auf der Lizenz war noch nicht trocken. Da habe ich mir schon eine gebrauchte Cessna gekauft, ein 172, wunderbarer Flieger. Auch wenn manche da die Nase drüber rümpfen und nicht viel von halten, meine waren in super Zustand, hatte 210 PS, hat mich nie im Stich gelassen und mir jeden Anfängerfehler verziehen.
Okay, das klingt gut. Und dabei ist es dann in Anführungsstrichen geblieben, ist ja auch schon eine Menge. Also du hast dann wahrscheinlich ein PPLA gehabt und bist dem Motorflug nachgegangen.
Ich bin erstmal dem Motorflug nachgegangen. Ja, ich habe also mit diesem Flugzeug dann, da bin ich 29 Jahre lang mit geflogen, habe sie geliebt, gehegt und gepflegt. Erstmal bin ich beim PPLA geblieben. 1996, weiß ich nicht mehr genau, habe ich mal einen Anlauf genommen, CPL und IFA zu machen. Aber ich hatte damals was ziemlich erfolgreich beruflich und hatte so viel um die Ohren und habe mir also mit dieser großen Nummer dann natürlich auch viel zu viel aufgehalst. Das habe ich dann nicht durchgehalten. Ich habe dann also viel später dann nochmal einen neuen Anlauf genommen. Vielleicht kommen wir da nochmal drauf. Aber erstmal bin ich dann beim PPLA geblieben. Und ich bin jetzt auch nicht der erfahrene Pilot, weil ich habe nur 830 Flugstunden. Und nach 35 Jahren ist das eher wenig. Ich finde, zu wenig leider. Aber in den letzten Jahren ist es besser geworden, da bin ich mehr geflogen, teilweise auch mit Wingley, kommen wir vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen. Und ja, so ist es halt weitergegangen.
Okay, dann meine Lieblingsfrage. Welcher Umgang mit Fehlern und Missgeschicken wurde dir in deiner fliegerischen Laufbahn beigebracht? Wie wurde mit Fehlern umgegangen?
Das habe ich mir in erster Linie selbst beigebracht, weil vor 35 Jahren, als ich da die Flugausbildung gemacht habe, war das überhaupt noch nicht so Thema, wie das heute ist. Also so Fehlermanagement und Fehlerkultur und Fehlertoleranz und sowas, das kam eigentlich erst später und in jüngster Zeit jetzt ganz massiv eben dadurch, dass ich nochmal mit IFA, mit der Theorie angefangen habe. Und in der Zwischenzeit habe ich mir das selbst, also hemdsärmelig selbst beigebracht, indem ich angefangen habe, einfach mir meine Fehler selber bewusst zu machen. Und ich halte mich dafür ziemlich gewissenhaft, fast pedantisch. Aber das bedeutet nicht, dass ich keine Fehler mache. Ich habe mir diese Fehler nur bewusst gemacht, weil ich glaube, unabhängig von dem, was man so beigebracht bekommt und lernt, dass man aus jedem Fehler lernen kann, und das bedeutet für mich, dass jeder gemachte Fehler wertvoll ist und jeder noch nicht gemachte Fehler, was paradox klingt, eine Sicherheitslücke ist. Und aus nicht gemachten Fehlern kann ich halt nichts lernen. Ne? Und das ist so meine Philosophie. Ja, und um es nochmal zum Abschluss zu bringen, damals nicht gelehrt worden, in der Zwischenzeit hemdsärmlich und jetzt nochmal in der Theorie aufgearbeitet.
Okay, also hast du es jetzt mehr oder weniger selber beigebracht, aber ich muss sagen, deine Einstellung zum Thema Fehler und Fehler machen, die teile ich da uneingeschränkt. Aber deswegen sitzen wir ja auch hier in diesem Podcast oder deswegen gibt es diesen Podcast ja auch.
Ja, genau. Und deswegen finde ich es auch so wertvoll, dass man sich da austauscht.
Absolut, ja. Johannes, erzähl uns nur mal von dem, was dir da vor 4 Jahren in den französischen Seealpen widerfahren ist. Wieso warst du überhaupt in den Alpen mit dem Flugzeug unterwegs? Was hattet ihr vor und in was für einem Flugzeug warst du da?
Ja, also das war mein Flugzeug, meine Cessna Reims Rocket. die ist gut motorisiert, die ist prädestiniert eigentlich auch für die Alpen. Und ich hatte mir schon während der Flugausbildung 1992 den Luxus erlaubt, meinen damaligen Fluglehrer zu fragen, hör mal, ich muss doch mal auf einem Verkehrsflugplatz landen, ja. Und ich muss auch mal einen längeren Flug machen, ja. Könnte man das auch im Ausland machen? Da sagt er, worauf willst du hinaus? Und da habe ich gesagt, ja, ich würde gern mal nach Sion in der Schweiz fliegen. Und dann hat er gesagt, ja, das können wir machen. Und dann habe ich damals schon als Flugschüler während der Ausbildung das eine mit dem anderen verbunden. Und ich bin dann damals von meinem Heimatflugplatz, wo auch die Flugschule war, nach Sion geflogen in den Alpen. Das war unglaublich toll für mich. Ich kannte mich allerdings da auch schon vom Autofahren und Motorradfahren und Wandern und so ein bisschen aus und von da wieder zurück. Und später bin ich dann sehr oft noch in die Schweiz geflogen, also so 25, 30 Jahre zurück. Ich habe viele Alpenpässe geflogen, den Gemmi-Pass, den Simplon-Pass, den Gotthard, den großen St. Bernhard. Also ich bin da unten viel rumgekurvt und habe mir das aber alles mehr oder weniger selbst beigebracht. Zum einen durch Ausprobieren, zum anderen durch Literatur. Und jetzt bin ich dann vor, wann war das, 2021, vor 4 Jahren, dort auf so eine Alpeneinweisung aufmerksam geworden. Und da dachte ich so bei mir, so ähnlich wie beim Skifahren, da gewöhnt man sich viel Mist an und dann hat man hinterher Ärger, das nochmal, also alles nochmal richtig zu lernen. Ich sah das als eine Gelegenheit an, mein hemdsärmelig erworbenes Wissen über die Alpenfliegerei jetzt nochmal auf solide Füße zu stellen und mir da vielleicht auch Fehler oder falsche Einstellungen oder sowas abzugewöhnen. Das war der Hintergrund und deswegen habe ich da mitgemacht.
Du wolltest also nochmal von der Pike auf lernen sozusagen und soweit ich weiß, ging das Ganze zunächst auch gut los. Wie lief das ab und was ist dann passiert?
Also ich muss sagen, zu dem Unfall kann ich nur selektiv erzählen. Und ich kann das erzählen, was im Untersuchungsbericht des BEA, also des Büro für Sicherheitsuntersuchungen in Frankreich, was da drin steht und öffentlich ist. Und die anderen Dinge, sagen wir mal so aus dem Nähkästchen, das kann ich jetzt nicht plaudern, klar, weil aus juristischen Gründen, da gibt es noch Ermittlungen, die da noch laufen. Und da kann ich also nichts zu sagen. Aber was ich sagen kann, ist, wir sind also von Deutschland halt nach Gap Talar geflogen und am ersten Tag sind wir dann von Gap Talar nach Saint-Crépin geflogen und von da aus sollte es dann weitergehen über den Col de Var und dann wieder zurück nach Gap Talar. So, und da ist halt der Unfall passiert. Warum der passiert ist, kann ich mich nicht so äußern, weil diese Frage, warum, wer schuld und so, das muss ermittelt werden. Und das steht ja nicht einmal im Untersuchungsbericht drin. Ist ja bekannt, darf gar nicht drinstehen. Da wird ja keine Schuldfrage geklärt, da werden nur Fakten gesagt.
Genau, aber vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, das steht ja auch in dem Unfallbericht, was das für ein Flug war, auf dem das Ganze passiert ist und was passiert ist, unabhängig von der Schuldfrage. Einfach eine Beschreibung der Tatsachen.
Ja, wir sind in ein Tal hineingeflogen und letzten Endes war dann die Steigrate des Flugzeugs nicht ausreichend, um das Geländeprofil zu bewältigen. Dann kamen wir dann also immer tiefer und irgendwann hat dann der Pilot und Fluglehrer, der das Flugzeug gesteuert hat, eine Notlandung gemacht und die ist halt schief gegangen. Also ich meine, in den Alpen eine Notlandung zu machen, ist sowieso ein Wabonspiel, weil es ist sehr schwierig, ein geeignetes Notlandefeld zu finden. Also ist ja, wird jeder bestätigen, der schon mal allein schon in den Mittelgebirgen geflogen ist. Fliegt man rein rauf oder da irgendwo, ja, also dann wird es schon, oder irgendwo an der Küste entlang, Kroatien oder so, da ist mit Notlandeflächen dann dünn gesät.
Ja, okay. Also ihr seid gegen ansteigendes Gelände geflogen und gab dann irgendwann keinen Ausweg mehr und dann wurde da sozusagen eine Bruchlandung draus. Ja.
Im Bericht steht drin, dass wir eine Steigrate von 500 Fuß durchgängig hatten. Das steht da drin und dass das Gelände, also Flugzeug mit 7% ansteigen konnte und das Gelände mit 8% Anstieg. Also man kann das natürlich jetzt in jedem Lehrbuch nachlesen über Alpenfliegerei. Grundregel ist erstmal eine ausreichende Höhe in sicherer, an einer sicheren Position zu erklimmen. Und wenn man dann hoch genug ist, um auch schon von da aus über den Pass zu fliegen, dann nimmt man halt Kurs auf den Pass. Und es ist halt No-Go, in niedriger Höhe da einzufliegen. In dem Unfalluntersuchungsbericht steht ja auch drin, dass die Höhe über Grund teilweise, ich glaube, 270 Fuß oder sowas war und teilweise sogar noch niedriger. Wir wissen alle, Mindesthöhe ist 500 Fuß im Umkreis von 150 Metern um Flugzeug, nee, doch 150 Meter ums Flugzeug drumherum. Das heißt, wenn ich in ein Tal einfliege, da reichen ja auch diese 500 Fuß schon nicht mehr, weil rechts und links die Bergflanken ja auch noch als Hindernisse da sind. Na, und diese Sicherheitshöhe, die hatten wir halt nicht.
Okay, also es fehlte von Anfang an die Sicherheitsreserve bei Einflug ins Tal. Und interessanterweise ging es ja einer anderen Maschine kurz zuvor, glaube ich, ähnlich. Wir hatten das auch in der Unfallakte im Fliegermagazin. Das war sozusagen ein zweifacher Unfall.
Ja, das war eine SR-22, aber da war ich nicht dabei. Da kann ich auch nur das wiedergeben, was in dem Unfalluntersuchungsbericht drin stand. Das war sowieso, da hatte mir der Unfallermittler, ich bin ja da zur Polizei vorgeladen worden, kam da aus dem Krankenhaus raus und dann hat mich der Ermittler von der BEA dann zur Brust genommen und dann hat er mich zusammengefaltet auf Englisch. Und wie könnt ihr so blöd sein und dahin fliegen, um zu gucken, was denen passiert ist? Also die waren der Meinung, und das ging auch schon überall rum, also auch im Internet, in Foren und so, da war dann das Gerücht plötzlich, wir wären da so wie so Gaffer dahin geflogen, wo die anderen verunglückt sind. Aber ich wusste überhaupt nichts von dem Unfall. Das war eine ganz andere Gruppe. Also ich wusste dann, ich habe das erst hinterher erfahren.
Also die hatten im Prinzip denselben Plan wie ihr, also diesen Pass zu überfliegen und hatten auch Probleme und es endete ebenfalls mit einer Notlandung, oder?
Jo, die haben eigentlich denselben Fehler gemacht, denke ich mal. Aber da muss ich vorsichtig sein, ich war nicht dabei. Natürlich. Ne? Will da nicht spekulieren.
Ja, klar. Ja, was kam nach diesem Unfall? Willst du uns da vielleicht irgendwie nochmal Einblicke geben oder auch Tipps, falls man mal in eine ähnliche Situation kommt?
Naja, also ich würde mich gern auch über mehrere, also auch andere Unfälle unterhalten, nicht nur über meinen, denn es gibt ja Ursachen für Unfälle, die haben bei mir oder bei uns überhaupt keine Rolle gespielt. Also zum Beispiel hatten wir jetzt nicht zu wenig Sprit und wir sind auch nicht in schlechtes Wetter reingeflogen. Aber solche Fehler können natürlich für andere Unfälle auch maßgeblich sein. Und wo es mir besonders drauf ankommt, wir wollen uns ja über Flugsicherheit ganz allgemein unterhalten. Und es gibt auch Konsequenzen oder Folgen, die haben in meinem Unfall ebenfalls keine Rolle gespielt, aber da sollte man vielleicht auch drüber sprechen. Und dann, das ist so mein Lieblingsspruch, der Rattenschwanz. Also so ein Unfall, der ist in wenigen Sekunden passiert und der ist schnell erzählt. Aber das, was danach kommt, das dauert Jahre. Allein die Unfalluntersuchungen und der zugehörige Bericht nehmen ja schon mehrere Monate in Anspruch. Und das alles wird für ein spannendes Buch reichen. Und das wäre dann aber ein Thriller. Und den liest du nicht abends mal im Bett und nickst danach irgendwann ein, sondern eher andersrum, wenn einer zwei Seiten gelesen hat, kann nicht mehr einschlafen. Also das sind so viele Details, die kann ich eigentlich nur nach dem Thriller erzählen, aber ne, da kommt dann der ganze Ärger, wenn das mal vorbei ist, also die Gerichtsverhandlungen, die Gutachten, die finanziellen Folgen, und das nenne ich halt so den Rattenschwanz, also das, was in den Flugunfalluntersuchungsberichten gar nicht mehr drinsteht. Denn die hören an der Stelle auf, wo alle Fakten zusammengetragen sind. Und wenn die Ursachen identifiziert sind, der Bericht endet meistens schon vor dem Augenblick, wenn die Verletzten ins Krankenhaus oder gebracht oder in der Gerichtsmedizin gelandet sind. So, und an der Stelle ist zwar jetzt der Untersuchungsbericht zu Ende, aber für die Opfer oder sogar für deren Hinterbliebene im Ernstfall geht jetzt der Ärger erst richtig los. Und das kannst du nicht irgendwo nachlesen, weil, wie gesagt, da hört das ja auf. Und das fängt schon mit Kleinigkeiten an und wird dann immer schlimmer. Ich habe es schon erwähnt, in meinem Unfall war das ja noch keine 24 Stunden her. Da waren wir noch alle im Krankenhaus an Infusionsflaschen oder Geräten angeschlossen in verschiedenen Krankenhäusern übrigens. Und schon kursierten in Internetforen die dümmsten Kommentare von Schlaumeiern, die ganz genau wussten, warum der Unfall passiert ist und dass man es nicht besser verdient, wenn man so blöd ist wie wir.
Tatsächlich, also das konntet ihr ja so im Internet nachlesen, ja? Das ist ja Wahnsinn.
Jein, also ich habe natürlich, nachdem ich im Krankenhaus war, die ersten Fliegerkollegen und Freunde und so angeschrieben per E-Mail. Also telefonieren konnte ich nicht, mein Smartphone war verschwunden bei dem Unfall, war weg. Ich hatte nur noch mein iPad und damit konnte ich nicht telefonieren, aber wenigstens Mails schreiben und sowas, ne? Und dann haben die gesagt, oh, euer Unfall, der ist hier auf dem Flugplatz schon längst Thema, der ist schon rund, ne? Und da auch es gibt noch ein anderes Magazin, so ein Flugmagazin, und die haben so ein Forum, und da stand dann also drin, gab es dann, entschuldige jetzt das Wort, so Klugscheißer, da war zwar keiner dabei, ich habe jedenfalls keinen gesehen da oben auf dem Berg, ne, aber dann kommen da so Sprüche, man hat es nicht anders verdient. Und da wäre so meine Bitte an alle Piloten, also die uns zuhören natürlich auch, also bevor irgendjemand mal irgendwas ins Netz postet bei so einem Unfall, denkt bitte ein oder zwei Sekunden nach, was ihr den Opfern und den Angehörigen oder Hinterbliebenen mit euren Kommentaren da vielleicht antut. Ja, also wenn es Verletzte gibt, dann gibt es Sorgen. Und wenn es Tote gibt, das ist ja nicht so selten, dann gibt es Trauer und Verzweiflung. Und niemand hat irgendetwas in Anführungsstrichen verdient. Auch nicht, wenn jemand wieder in Anführungsstrichen saublöde Fehler gemacht hat. Solche Kommentare gehören sich einfach nicht. Das ist so meine Meinung.
Ja, da bin ich ganz deiner Meinung, ja.
Da ging es übrigens jetzt gerade vor 3 Tagen in Bitburg wieder ein Ehepaar abgestürzt. Ich glaube, stand in der Zeitung 56 und 58 Jahre alt. Ja, also mir tun die Menschen leid, mir tun aber auch die Hinterbliebenen leid, egal was da zu dem Unfall geführt hat. Also so. Und das ist aber erst der Anfang, diese blöden Sprüche und das Geschwätz. Dann geht aber der ganz große Ärger erst los und der ist noch viel schlimmer. Und dieser Ärger ist im Grunde genommen manchmal schon lang vor dem Flug angelegt worden. Ich hoffe, dass wir da gleich noch einen Moment Zeit haben, darüber zu sprechen. Der umschließt den Untersuchungsbericht quasi wie so eine Klammer. Und die große Keule, die trifft den Piloten, den Halter oder, wenn die tot sind, die Hinterbliebenen, dann hinterher mit voller Wucht. Und da sind sich die meisten, glaube ich, nicht bewusst drüber. Ich war mir das auch nicht. Ich meine, du hast irgendwann mal gehört, hier ist einer abgestürzt, vielleicht auch jemand, den man kennt, schlimm genug, aber der Unfall, und dann hat man in der Zeitung Bilder gesehen. Aber das, was dann hinterher kommt, da hörst du normalerweise nichts mehr von. Ja? Und erstmal, das geht ja los, erstmal will die Flugzeugversicherung einen Unfallbericht haben. Ich meine jetzt nicht den von der BFU, der kommt erst Monate später, sondern da kommt ein Formular von der Versicherung. Und dann kann das sein, dass noch andere Versicherungen kommen, mehrere, und die wollen das auch haben. Unfallversicherungen von den Passagieren oder so, Lebensversicherung, Krankenversicherung, und zwar für jeden Insassen einzeln. So, und da saß ich dann da, in meinem Fall musste ich das alles machen, ich war ja der Halter auch und der Pilot hat sich um nichts gekümmert. Aber wenn niemand mehr da ist, das kann ja auch sein, der das machen kann, egal ob momentan durch Klinikaufenthalt oder für immer durch Tod, weil er ums Leben gekommen ist, also weder der Pilot noch der Halter, dann hängt das an irgendeinem anderen, entweder an einem Angehörigen oder an einem Erben, auch ein Angehöriger dann wahrscheinlich. Und außerdem müssen auch bestimmte Behörden informiert werden. Also LBA, BFU und so weiter. Und da gibt es auch Fristen, die eingehalten werden müssen. Und auch Strafen, wenn die Fristen nicht eingehalten werden. Und das weiß normalerweise ja gar keiner. Wer hat denn Erfahrung mit Flugunfällen? Frag mal einen Piloten, also ich meine jetzt einen VFR-Piloten.
Ja, haben die wenigsten.
Und dann geht der ganze rechtliche Mist los. Da wird die Schuldfrage geklärt, Rechtsanwälte schreiben Briefe hin und her und verdrehen dann Tatsachen. Ich will das nicht bewerten, denn dafür sind die natürlich da. Aber das kann dann auch schon mal unter die Gürtellinie gehen. Und das muss man wissen, sonst regt man sich nur unnötig auf. Aber selbst wenn man das weiß und ein dickes Fell hat, solche Briefe können richtige Frechheiten enthalten und die können dann doch an die Substanz gehen. Also das kann sich überhaupt keiner vorstellen. Und auch wenn dann hinterher, wenn es um Geld geht, da sind schnell mal 50.000 Euro beisammen. Das ist fast eine Kleinigkeit, hört sich paradox an. Aber das kann auch ganz schnell mal in die Hunderttausende gehen. Ne? Überleg mal, was eine SR-22 kostet. Ja? Und wenn dann grobe Fahrlässigkeit im Spiel ist, dann werden die Versicherungen möglicherweise alle Hebel in Bewegung setzen, dass sie nichts bezahlen müssen, also Kasko oder so. Und oder ob sie sich das Geld von dem, den das Gericht hinterher für schuldig hält, zurückholen. Und zwar mit Zinsen.
Ja. Tausende Piloten fliegen heute schon mit Flam. Jetzt gibt's das System in seiner stärksten Form. Power Flam Flex. Mit smartem Design, neuen Schnittstellen und der bewährten Flam-Sicherheitstechnologie. Egal ob Motor- oder Segelflug, Flex funktioniert in jedem Flugzeug. Mehr Infos findest du auf www.flam.com. www.flam.com.
Das ist der Rattenschwanz.
Und das hat euch alles überrollt nach eurem Unfall. Und du hast dann jetzt eben noch erwähnt, es gibt auch Ärger, der bereits vor dem eigentlichen Unfall angelegt war. Willst du da nochmal was zu sagen, das konkretisieren?
Ja, also der Ärger angelegt, habe ich mich vielleicht unglücklich ausgedrückt. Vorher macht das noch keinen Ärger. Aber im Heft 8 hat es ja ein Bericht geschrieben oder eine Unfallakte geschrieben über diesen Unfall, wo ein Pilot in Tschechien gestartet ist mit einer TC-112 und drei Passagieren und die sind alle ums Leben gekommen. Mhm. So. Und das war teilweise ja schon vor dem Flug angelegt, der große Ärger, denn also keiner von denen hat das überlebt, alle vier tot und im Abschlussbericht von Austro Control heißt es dann, die Untersuchungsstelle hätte herausgefunden, dass der Pilot den Flug auf Social Media, also im Internet, angeboten hat. Und das hört sich jetzt im ersten Moment mal noch völlig unspektakulär an, aber das ist ein Riesenproblem. Und das meine ich mit, das fängt schon vor dem Flug an. Und im Artikel des Fliegermagazin ist die Rede von einer erfolgreichen Werbung. Und wenn das so ist, dann hat der Pilot seinen Flug bzw. diese Mitfluggelegenheit öffentlich beworben. Also das Internet ist ja eine öffentliche Plattform. Und dann spricht vieles dafür, dass es sich um einen gewerblichen Flug gehandelt haben könnte. Und das ist jetzt ganz brandgefährlich. Der Pilot ist sich dessen wahrscheinlich überhaupt nicht bewusst gewesen. Und jetzt weiß ich nicht, der ist ja in Tschechien gestartet, aber passiert ist in Österreich, Flugzeug war, glaube ich, deutsch zugelassen und es kann sein, dass dadurch andere juristische Regeln gelten als bei uns in Deutschland. Andere Rechtsprechung vielleicht. Aber in Deutschland ist es so, Werbung ist grundsätzlich ein starker Hinweis auf einen Gewerbebetrieb. Und auch jetzt wieder im Fliegermagazin, da schreibt ja immer der Rechtsanwalt Rösch in der Rubrik Recht und der hat dazu in Heft Nummer 10, habe ich nachgeguckt, 2024, also ein Jahr her, klare Worte gefunden. Wer Flüge anbietet, ich habe es mir notiert hier, deswegen lese ich das jetzt ab, wer Flüge anbietet, die als gewerblich zu werten sind, begibt sich in große Schwierigkeiten, was das Fliegen ohne geeignete Lizenz und den Versicherungsschutz betrifft.
Ja, das stimmt. Die Bewerbung für einen Flug ist ja das eine, aber überhaupt sich auch ohne Werbung einen Flug von anderen Personen bezahlen zu lassen als Privatpilot, stellt natürlich auch einen gewerblichen Charakter.
Na, nicht unbedingt. Da gibt es ja noch die Möglichkeit des Selbstkosten.
Genau, aber da muss ich als Pilot auch meinen Anteil tragen. Deswegen sage ich, ich darf mir das nicht von anderen bezahlen lassen.
Da muss man sehr vorsichtig sein, genau.
Ist das was, wo du dir vor deinem Unfall auch schon Gedanken drüber gemacht hast? Oder hat das nochmal seine Sinne geschärft sozusagen?
Beides. Also ich habe mir vorher schon vor, ich muss dazu sagen, ich hatte vor 2021 mit Wingli Rundflüge gemacht. Ich war da auch ziemlich erfolgreich. Und ich hatte da auch die Beschreibung zu dem Flug, ja, ich möchte fast sagen, professionell gemacht. weil ich dachte, auch muss man ein bisschen was schreiben, dass sich das gut anhört. Genau das hat der Pilot mit der TC-112 ja auch gemacht. Und da hatte ich mir damals keine Gedanken drüber gemacht oder zumindest zu wenig. Und hinterher ist mir klar geworden, um Himmels Willen, wenn da was passiert wäre, wäre ich in Teufels Küche gekommen. Also da hätte ich sehr viel Glück und Überredungskünste haben müssen, um jemandem zu erklären, dass das nicht gewerblich war. Und ich denke, wenn man sich auch das so anguckt, wie andere Piloten das bewerben, das ist oft, wundert man sich oft, was die dann da alles so reinschreiben. Ne? Also da kann ich nur vorwarnen.
Was empfiehlst du denn Piloten, die diese Mitflugplattform, Mitflugzentralen nutzen, mit deinem Wissen und deinen Erfahrungen, wie man das Ganze angehen sollte?
Ja, also da gibt es jetzt mehrere Fallstricke. Ne? Der erste Fallstrick ist, ist Werbung betrieben worden oder nicht? Und da habe ich mich schon früher mal mit dem Rechtsanwalt Dr. Winkler unterhalten. Der hat ja lange Zeit im Fliegermagazin auch die Rubrik Recht gemacht, vor dem Rechtsanwalt Rösch. Und mit dem habe ich auf der Aero in Friedrichshafen darüber gesprochen. Den habe ich da mal kennengelernt, Jahre her. Und der hat mir damals gesagt, wenn Sie einen Bekannten mitnehmen, zum Beispiel aus der Nachbarschaft oder aus dem Fußballverein, dann kannten sie sich vorher ja schon und dann haben sie sich halt zu so einem Flug verabredet und dann ist das privat und eben nicht gewerblich. Wenn sie sich aber übers Internet erst kennengelernt haben, dann waren sie eben keine Bekannten und dann war das Werbung und dann war das normalerweise gewerblich. Denn das Internet diente ja jetzt gerade erst dem Zweck, dass sie sich kennengelernt haben. So, Zitat Ende. Jetzt weiß ich nicht, als Rechtsanwalt, also Rechtsanwälte sind dann natürlich auch immer sehr vorsichtig und warnen sehr eindrücklich. Mein Rat wäre, man kann so einen Flug ja anbieten, auch auf so einem Internetportal, wie zum Beispiel jetzt Wingly. Aber ich würde jetzt nicht da reinschreiben, Achtung, wir fliegen und das ist ganz toll und du darfst auch mal mitlenken und so. Das hatte ja dieser Pilot da gemacht. Und man sollte keine Werbetexte da richtig sich ausdenken, die schon wie von so einem professionellen Werbetexte aus irgendeinem Prospekt klingen, sondern einfach nur hier, ich mache dann und dann einen Flug und da kann man mitfliegen und aus, nicht mehr. Ganz, ganz rudimentär. Das wäre so mein Rat.
Ja. Okay. Ja, das ist wahrscheinlich tatsächlich den einen oder anderen Nutzer dieser Mitflugzentralen nicht bewusst. Jetzt wollte ich dich noch mal ganz kurz fragen, nachdem wir jetzt über Nutzen, Chancen und Gefahren von diesen Mitflugzentralen gesprochen haben, zu deinem eigenen Unfall beziehungsweise zu Unfällen generell, was hättest du gerne vorher gewusst oder gibt es Dinge, die du vorher gerne, ja, ich sag mal zum Beispiel eine Versicherung abgeschlossen hättest, bevor dir der Unfall passiert ist? Was kannst du also anderen Piloten mitgeben, die hoffentlich nie einen Unfall erleben werden, aber wenn sie ihn dann erleben, um die Folgen möglichst gut abfedern zu können? Gibt es da noch etwas?
Also ja, ein Hinweis, der wäre mir auch ganz wichtig, das hätte ich mir gewünscht, dass mir das bewusster gewesen wäre. Und das stand auch im Fliegermagazin in den letzten Ausgaben irgendwo drin. Ich weiß aber nicht mehr, in welcher Ausgabe. Das ist das Problem der Vollkaskoversicherung. Also ich habe mein Flugzeug 1992 gekauft, habe ich ja eben erzählt. Und das hat 89.000 Mark gekostet. Ich habe damals gedacht, da kannst nichts verkehrt machen, Flugzeuge sind wertstabil, waren sie damals auch, also wenn du das wieder verkaufst, kannst nicht viel Geld dran verlieren, war auch so. So, und eines Tages habe ich mich natürlich auch überhaupt nicht mehr damit auseinandergesetzt, wie die Preise sind. Ich wollte mein Flugzeug ja nicht verkaufen, deswegen war ich auch nicht informiert über die Preisentwicklung. Und jetzt hat sich dann hinterher herausgestellt, als das Flugzeug kaputt war, dass das unterversichert war. Und das Problem ist, die Versicherungen, denen ist das egal. Das heißt, da kommt keiner und ruft dann irgendwann mal an oder Vertreter, also zumindest meiner nicht, und hat gesagt, hör mal, dein Flugzeug ist heute vielleicht viel mehr wert. Guck mal nicht, dass das unterversichert ist. Und das war dann zum Schluss immer noch mit 50.000 Euro versichert. Und ich war der Meinung, das passt, und habe aber gar nicht mitbekommen, dass diese Flugzeuge in der Zwischenzeit so an Wert zugenommen haben, weil es einfach Angebot und Nachfrage regeln den Preis. Es gibt ja kaum noch Eco-Flugzeuge. Oder kannst natürlich ein neues kaufen und kostet dann halt 1 Million. Aber das hat dazu geführt, dass diese Preise hochgegangen sind. Und wenn ich das gewusst hätte, hätte ich halt vorher die Versicherungsprämie angepasst.
Ja, okay.
Das wusste ich also nicht.
Ja. Also hast du weniger von der Versicherung gekriegt, als dein Flugzeug wert war letztendlich.
Ja, klar. Da ist jetzt eine Differenz. Und, dafür habe ich, also für 50.000 Euro, da kriegst du halt kein Flugzeug mehr für. Stimmt. Ne? Und also vielleicht ein Motorsegler aus Stoff und Sperrholz.
Ja, stimmt.
Mehr gibt's ne? aber keine 172 und schon gar keine Rocket. Ne? Die liegen, also die Preise, die sind, da bin ich umgefallen. Ja. Weil da sind ja nur, ich glaube, irgendwie 400 oder 600 von gebaut worden. Wahrscheinlich gibt es nur noch die Hälfte davon. Und die Preise, die kannst du nicht bezahlen.
Gab es noch andere Versicherungen, die gegriffen haben, die du Piloten empfehlen würdest?
Naja, also weiß ich nicht, wo. Das war jetzt kein. Das Flugzeug ist ja nicht verschachtert worden. Aber bei Schachterpiloten, da gibt es ja so eine Schachterversicherung, die dann, wenn jemand ein Flugzeug schachtert, den Selbstbehalt. Also diese Selbstbeteiligung übernimmt. Aber das war in unserem Fall ja kein Thema. Okay. Ja. Sonst wüsste ich jetzt nicht. Ja, was man vielleicht noch, wo man darauf hinweisen müsste, das habe ich nicht, und aber auch bewusst nicht, wenn man eine Unfallversicherung hat und man macht einen Skiunfall oder mit dem Motorrad oder mit dem Auto oder fällt von der Leiter beim Bäume schneiden, dann bezahlt die Unfallversicherung. Aber normalerweise ist eine übliche Unfallversicherung zahlt nicht bei Flugunfällen. Also da müsste man eventuell auch mal überlegen, ob man das haben will oder nicht.
Okay.
Wusste ich auch nicht. Irgendwann hat mich mal jemand drauf aufmerksam gemacht, also ein Versicherungsvertreter. Und dann habe ich mir das überlegt und habe gesagt, nee, also das war mir jetzt die, keine Ahnung, 150 Euro mehr oder was, Prämie nicht wert.
War mir jetzt tatsächlich auch nicht bewusst. Ja. Aber dann wäre jetzt so ein Fazit, checkt eure Versicherung grundsätzlich mal ab. Seid vorsichtig bei der Nutzung von Mitflugzentralen, wenn ich dich da so verstanden habe.
Ja, aber ich will auch nicht falsch verstanden werden. Also ich will von Mitflugzentralen, das soll jetzt nicht so verstanden werden, als ob ich davor warne oder davon abrate. Ganz im Gegenteil. Ich halte sowohl Selbstkostenflüge als auch diese Internetportale für eine ziemlich nützliche Sache. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, Piloten können dadurch mehr Flüge durchführen, mehr Flugstunden sammeln und mehr Landungen, als sie ohne diese Kostenbeteiligung vielleicht fliegen würden, weil jede Flugstunde kostet einen Haufen Geld und das engt viele Piloten ein. Zum einen wird also das Fliegen für diese Piloten dadurch erschwinglicher und zum anderen macht es ja auch Spaß, andere mitzunehmen. Und der zweite Grund ist mir noch viel wichtiger, und zwar dadurch, dass Piloten mehr fliegen und mehr Flugstunden sammeln, bleiben sie halt besser in Übung und verbessern auch noch ihre Fähigkeiten. Also das dient eindeutig der Verbesserung der Sicherheit. Man muss halt nur diese Dinge, die wir eben besprochen haben, und das muss ich ja nicht alles nochmal wiederholen, die muss man halt, darum muss man sich drüber im Klaren, sondern aufpassen, dass man da nicht irgendwie in eine Falle tappt.
Okay, gibt es sonst noch Lehren, die du aus diesem Vorfall für deine eigene Fliegerei gezogen hast? Machst du heute irgendwas anders? Hast du dich da nochmal weitergebildet? Ich glaube, das hast du am Anfang angedeutet. Wie bist du damit umgegangen im Nachgang?
Weitergebildet habe ich mich da nicht. Ich habe mich nur bestätigt gesehen in meiner Philosophie, die ich vorher schon hatte, mir meine Fehler bewusst zu machen. Eigene Strategien eventuell, also individuell kann man das ja machen, zu entwickeln, wie ich Fehler vermeide. Ich bin vorsichtiger geworden. Ich leiste mir noch weniger Lücken bei der Sicherheit, als ich das vorher getan habe.
Hast du da ein Beispiel? Ja. So eine Lücke?
Für was? Für die Lücke?
Genau, für so eine Lücke, die du vielleicht vorher erlaubt hast, aber heute nicht mehr erlaubst?
Ich bin noch pedantischer mit der Flugvorbereitung. Mhm. Weil ich denke, dass die Flugvorbereitung auch eine Rolle gespielt hat in unserem Unfall, ohne jetzt Details zu nennen. Aber da bin ich für mich jetzt noch pedantischer geworden. Und was Fehler anbelangt, ja, ich habe mir halt Dinge manchmal auch überlegt, wie kann ich Fehler vermeiden. Also ich erinnere mich, mein Flugplatz oder Heimatflugplatz hat knapp 1000 Meter Bahn, Asphaltbahn. Und ich bin da immer ohne Landeklappen gestartet, weil mein Fluglehrer hat es mir damals so beigebracht und die Einheimischen fliegen auch alle ohne Klappen, also zumindest mal mit Cessnas. Also habe ich das auch immer so gemacht. Und eines Tages bin ich aber mal nach Norderney geflogen, voll besetzt, also 3 Passagiere, Urlaubsgepäck für 3 Tage, vollgetankt und auch schon warme Temperaturen. Und ich dachte so bei mir, setzt mal lieber Klappen. War auch alles gut, 10 Grad Klappen gesetzt, gestartet und nach einer Weile, du ahnst es schon, habe ich mich dann gewundert, wieso zieht die Kiste eigentlich nicht, ne? Weil die hängt hier so an der Latte und kommt nicht vom Fleck. Ja, ich habe vergessen, die Klappen wieder einzufahren. Warum? Weil das nicht meine Routine war. Ja, und da habe ich danach mir zum Prinzip gemacht, egal welcher Flugplatz das ist, wie lang der ist, wie das Wetter ist, wie schwer ich bin immer mit 10 Grad Klappen gestartet, weil das steht im Flughandbuch auch so drin. Und prompt bei so einem Überprüfungsflug, wie heißt das, Auffrischungsschulungsflug, wollte ich dann auch jetzt mit meinem Flugzeug, was ich jetzt habe, wieder mit, auch eine Cessna, mit 10 Grad Klappen starten und der Fluglehrer sagt zu mir, glaubst du, dass du auf diesem Flugplatz mit diesem Flugzeug mit 200 PS 10 Grad Klappen brauchst? Und dann habe ich gesagt, nee, das Flugzeug braucht das nicht, aber ich brauche das. Dann habe ich dem die Geschichte mit Norderney erzählt, hat er mich angeguckt, hat genickt und hat gesagt, du hast recht.
Ja, sehr gut.
Ja? Also das sind so die Dinge, wo ich versuche heute immer mehr Routine und immer wieder gleiche Abläufe reinzubringen, damit die im Hinterkopf sind.
Im Hinterkopf, Checklisten können natürlich in so einem Fall auch helfen, aber klar.
Ja, natürlich, also das kommt noch dazu, ja, also zu sagen, auch so eine Maßnahme, ne, also grundsätzlich gehört sich das nicht, Checklisten aus dem Kopf abzuarbeiten, ne, also das gehört auch noch dazu, das ist auch noch so ein Hinweis, ja. Klar. Also da mehr Professionalität so und weniger Hemdsärmeligkeit, wie man sich das über die Jahre so an manchmal leider angeeignet hat. Das leiste ich mir heute nicht mehr.
Okay, du bist da in vielen Belangen gewissenhafter geworden. Ja, Johannes.
Auf jeden Fall.
Ja, gibt es sonst noch etwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern zum Schluss mitgeben möchtest?
Naja gut, ich habe mal recherchiert. Im Jahr 2023 gab es nach Angaben der BFU 111 Flugunfälle. Und im letzten Jahr 129, sind also mehr geworden. Quelle ist übrigens Tagesschau. Bei 11 Flugunfällen gab es Todesfälle. 12 Menschen kamen zu Tode, also ungefähr 10%. Und die Piloten und Flugzeughalter, die davon betroffen sind, die hätten vielleicht vorher, bevor der Unfall passiert ist, im Hinblick auf das, was ich jetzt hier vorgetragen habe, gesagt, das ist ein Spinner, der übertreibt es da mit seiner Pedanterie oder so. Aber ich bin ja nicht sicher, ob die nach dem Unfall das auch noch gedacht hätten. Und das wäre so eine Anregung, wo ich sagen würde, da sollte sich jeder mal Gedanken drüber machen. Und diese Unfälle, die waren einfach zu viel. Und wenn durch meine Ideen hier nur ein Unfall und nur ein Verletzter verhindert werden kann, da war es dir die Sache schon wert.
Absolut. Also ja, man sollte seine Sinne schärfen, sich auch mit anderen Flugunfällen auseinandersetzen, weil man kann nur daraus lernen und wie du schon sagst, wenn man dann die richtigen Schlüsse draus zieht und einen Unfall in der Zukunft vermeidet, dann ist das sehr wertvoll.
Ja, und vielleicht auch das noch, ich will niemandem einen Rat geben, aber was ich so denke, wäre eigentlich, jeder Pilot, der eine Lizenz hat, der sollte fliegen, fliegen, fliegen. So viel wie er kann, denn nur durch dieses permanente Fliegen bleibt man in der Übung, bleibt man in der Routine und ich würde auch dazu raten, zu zweit zu fliegen, weil es einfach mehr Spaß macht. Und ich bin dagegen, Arbeitsteilungen einzuführen, also zu praktizieren. Also wenn jetzt zum Beispiel einer fliegt und der andere hat jetzt auch einen Flugschein, sitzt nebendran, ich bin da eigentlich ein Gegner von Arbeitsteilung. Weil das ist in so einem kleinen Flugzeug in der VFR-Welt nicht nötig, nicht üblich. Und ich finde, es ist auch kontraproduktiv, weil wir nicht darauf geschult sind, dieses Zusammenspiel, diese Kommunikation effektiv zu machen. Und ich nenne nur mal zwei Beispiele. Ein Beispiel ist mir nicht mir persönlich passiert, aber mit meinem Flugzeug. Da sind mal zwei losgeflogen und die haben schon bei der Vorflugkontrolle sich die Bälle zugespielt. Der eine hat das gemacht, der andere hat das gemacht. Ende vom Lied war, die waren auf der Startbahn, sind also losgesaust und hatten die Pitoro-Abdeckung noch drauf. Ja, und der eine hat sich auf den anderen verlassen und das führt dann dazu. Wenn man keine Arbeitsteilung macht und der verantwortliche Pilot alles macht, und das muss er ja können, ja, dann kann das nicht passieren, weil dann verlässt er sich ja nicht auf den anderen. Also ich meine, kann jeder machen, was er will. Nicht, dass jetzt einer sagt, was redet der da? Ne? Soll jeder machen, wie er will. Aber ich bin kein Freund von diesen Arbeitsteilungen.
Ja, da gebe ich dir recht. Da sollte es klare Verantwortlichkeiten geben. Ja.
Nochmal, soll jeder machen, wie er will, aber ich lehne das ab, wenn da einer mir anbietet zu helfen, das geht schon beim Flugzeug rausziehen oder hangarieren, geht das schon los. Also lass es mich lieber allein machen, sei mir nicht böse, aber das mache ich halt so. Und die meisten, da hat auch jeder Verständnis für. Ja. Ist also keine Arroganz.
Okay. Johannes, damit sind wir am Ende dieses Podcasts angekommen. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Ich denke, du hast was erlebt, was man wirklich niemandem wünscht und umso wertvoller finde ich es zu hören, was so ein Unfall nach sich ziehen kann und was man daraus lernen kann. Also bleibt mir nur, mich zu bedanken für dieses sehr angenehme Gespräch und ja, ich wünsche dir alles Gute und bis bald.
Ja, ich bedanke mich nochmal. Eingangs habe ich ja schon gesagt, dass ich Gelegenheit hatte, hier mitzumachen. Es hat mir Spaß gemacht und man sollte das vielleicht noch ein bisschen mehr publizieren.
Wir geben uns Mühe. Das war es dann leider auch schon wieder für heute. Hier nochmal der Aufruf, uns eine Mail an redaktion@fliegermagazin.de zu schreiben, wenn auch du in unserem Podcast über einen Vorfall sprechen möchtest. Auch Feedback ist natürlich jederzeit herzlich willkommen.